Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
An Jesus ist wie eine Reise. Das ist das Bild, was uns begleitet in dieser Reihe. Und es ist eine Reise, da geht es bergauf und es geht auch bergab. Bergauf und bergab. Und nochmal wieder bergauf und bergab. Und wir erleben dabei Phasen, durch die jeder, der Jesus nachfolgt, jede Christin, jeder Christ durchleben wird. Und manchmal auch bestimmte Phasen wiederholt, zum wiederholten Male. Denn der Weg mit Jesus ist keine Himmelstreppe, wo es immer nur bergauf geht. Erinnern wir uns an das, was wir gehört haben. Es fing an mit dieser Anfangsfreude. Vielleicht habt ihr das Bild noch vor Augen, Schwimmbad im flachen Wasser oder das Planschbecken. Wir planschen mit Gott, wir entdecken das Wasser, wir haben Spaß an dem, was wir neu erfahren, dass da einer ist, der für mich ist, der es gut meint mit mir, der mich segnet, der mir meine Schuld vergibt, der mir neues Leben schenkt. Und das ist so ein Hochgefühl, das ist so wie die erste Liebe, wie verliebt sein, das ist was ganz Besonderes. Und dann kommt die zweite Phase. Auf einmal merken wir, ich plansche hier nicht alleine, Gott ist dabei, aber da sind auch noch andere, die genauso das Wasser, Element Wasser entdecken und die genauso Freude teilen wie ich auch. Und auf einmal planschen wir gemeinsam im Wasser, im Pool oder im Schwimmbecken, da wo es so schön flach ist. Und Gott, Jesus, ist mit dabei. Und dann die dritte Phase, wo das praktisch wird, was wir im Glauben so haben. Wo wir feststellen, Gott hat mir Fähigkeiten geschenkt, Gott hat mir Begabungen geschenkt, Gaben, geistliche Gaben geschenkt, die ich einsetze, bereit bin einzusetzen für das Reich Gottes, aber auch für andere Menschen. Das ist so, wie wenn man dann anfängt, so im Pool, im Schwimmbad, im Flachen mit diesen Schwimmflügeln oder Schwimmhilfen schwimmen zu lernen. Nicht mehr nur planschen, nicht mehr nur just for fun, sondern ich gehe das Wasser mal richtig an, das Element, ich lasse mich drauf ein. Ich lerne mehr oder weniger jetzt mit dem Element Wasser anders umzugehen. Ich lerne schwimmen, ich trainiere. Und je mehr wir so unterwegs sind, die vierte Phase, stellen wir fest, auf einmal gibt es Widerstände, auf einmal gibt es Zweifel, auf einmal gibt es Krisen und Herausforderungen. Das ist alles nicht so schön, die hätten wir wahrscheinlich nicht gerne. Und trotzdem merken wir, ey, es ist so, ich komme da nicht dran vorbei. Ich muss mich auf einmal mit mir selbst auseinandersetzen, mit dem, was in mir ist. Ich muss mich auseinandersetzen mit den Überzeugungen, die mich geprägt haben. Vielleicht mit den Traditionen, mit der Geschichte, wie ich groß geworden bin, mit dem, was die Eltern oder die Gemeinde mir mitgegeben hat. Und wir trauen uns quasi jetzt auch tiefer hinein ins Wasser. Und die Schwimmflügel, die lassen wir weg, weil wir ja schwimmen gelernt haben. Aber es ist noch unsicher, es ist noch fragend und vielleicht werden wir auch mal tauchen und wir stellen fest, oh, es ist aber mühevoll, die Luft anzuhalten und unter Wasser und ich kann nicht richtig gucken und überhaupt, das ist ein unangenehmes Gefühl und ich muss trotzdem irgendwie durch, weil das gehört zum Schwimmen im Schwimmbecken, zum Überleben im Leben dazu. Und die fünfte Phase heute, die ich euch vor Augen stellen möchte, ist diese, wo wir nach dieser Auseinandersetzung mit uns selbst, nach dieser Auseinandersetzung mit den Krisen, mit den Zweifeln, mit all dem, was wir auch an Herausforderungen im Leben haben, wir verändert werden, von uns wegschauen können und auch andere in den Blick nehmen können. Das ist so wie im Schwimmbecken. Wenn du denn Schwimmen gelernt hast und du hast diese rote Linie überschritten, bist im Tiefen, du siehst das Wasser, den Boden nicht mehr, das tiefe Wasser siehst du, aber du hast ein Stück deiner Angst vielleicht auch überwunden und du stellst fest, ey, ich kann schwimmen und da sind auch noch andere, die können schwimmen. Ey, hi, wie geht's dir? Macht Spaß mit dir hier zu schwimmen und dann ziehst du mit anderen zusammen deine Bahnen im Leben. Du bist nicht mehr nur auf dich fixiert. Du wirst frei, auch andere mit in den Blick zu nehmen. Und dann passiert etwas ganz Wichtiges, glaube ich. Wir werden offen für den anderen und können anderen auch anders, besser so begegnen, wie es Gott möchte. Paulus hat das einmal so gesagt. Ich möchte euch einen Vers, der uns leiten wird, den erwähne ich nicht immer nur zum Ende noch einmal, aber der zieht sich quasi durch diese Predigt, die ich euch heute halte. Epheser 4, Vers 32. Paulus sagt, geht freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Drei Dinge, ganz kurz. Freundlich miteinander, mitfühlend und vergebungsbereit. Ganz einfach, ne? Ganz klar, kein Problem. Wir gucken uns das mal an. Denn ich glaube, wenn wir wirklich vergebungsbereit, mitfühlend und in dieser Weise miteinander umgehen wollen, wie das Paulus sagt, dann geht das auch nur, wenn ich von mir selbst wegsehen kann. Wenn ich mich selbst nicht zum Mittelpunkt von allem mache. Wenn sich die ganze Welt nicht um mich dreht, sondern wenn ich auch sagen kann, nee, ich kann die Fähigkeit, die innere Freiheit, den anderen wichtiger zu nehmen als mich selbst. Ich glaube, nur dann kann das funktionieren. Und wie kann diese Veränderung Wirklichkeit werden bei dir und bei mir? Ich sag's dir. Durch diese Krisenzeiten. Durch diese Wüstenzeiten im Leben. Durch diese Zeiten, die Zweifel vielleicht bringen in unserem Leben. Denn wenn wir die durchgestanden haben und mit Gottes Hilfe überlebt haben, macht das etwas mit uns, verändert uns das. Ich möchte dich quasi auffordern heute, diese Krisenzeiten, über die wir am vergangenen Sonntag gehört haben, die herausfordernden Zeiten, Wüstenzeiten oder wo das Wasser über dich kommt, nicht zu vermeiden, nicht wegzudrängen, sondern dich denen zu stellen, weil wenn du das durchstehst und wenn du das mit Gottes Hilfe überlebst, und du wirst es mit Gottes Hilfe überleben, dann wirst du ein anderer Mensch werden. Was passiert dadurch? Was passiert, wenn du eine Krise mit Gottes Hilfe durchstehst? Was passiert, wenn du einen Konflikt mit Gottes Hilfe durchstehst? Was passiert, wenn du eine Zeit des Zweifels mit Gottes Hilfe durchstehst? Was passiert? Wenn du durch die Wüste gehst, wenn du durchs Wasser gehst, wenn du durchs Feuer gehst, was passiert? Was macht das mit dir? Ich sag's dir. Es gewinnt eine neue Realität Raum in deinem Herzen. Du lernst, Gott mit anderen Augen zu sehen. Du lernst, die Welt mit anderen Augen zu sehen, das Leben mit anderen Augen zu sehen. Du wirst auf einmal dich selbst mit anderen Augen sehen, ja, und du lernst auch den anderen mit neuen Augen zu sehen. Ich nenne diese neue Realität einmal die Sowohl-als-auch-Lebenseinstellung. Komisches Wort, ja, aber sowohl als auch, ne? Sowohl als auch. Das ist ein entscheidender Aspekt, wenn es um die Veränderung geht, die Gott wirkt, wenn wir diese Zeiten durchstehen. Denn wenn wir gelernt haben zu akzeptieren, wirklich zu akzeptieren, also anzunehmen, dass es Zweifel in unserem Leben gibt, dass es Scheitern in unserem Leben gibt, dass es Ängste in unserem Leben gibt, dass es Schwäche in unserem Leben gibt, dass es Krisen in unserem Leben gibt und dass sie zu unserem Leben dazugehören, wenn wir das gelernt haben, es anzunehmen, zu akzeptieren, zu integrieren, es anzunehmen, dann verändert uns das. Das macht etwas Neues aus dir. Wir drücken sie nicht weg, ignorieren sie, geben auf, schieben sie anderen in die Schuhe. Nein, das Leben kann uns manchmal unter Wasser drücken, um dieses Bild vom Schwimmbecken uns noch mal so zu erinnern. Es kann uns unter Wasser drücken. Und ihr Lieben, ich weiß sehr wohl, was das für Gefühle auslöst. Nicht dieses Gefühl, ich sterbe, ich ersaufe, ich gehe unter. Manche hat vielleicht Albträume, die sowas transportieren. Das ist nicht angenehm. Das ist überhaupt nicht angenehm. Das hat ja vielleicht auch Gründe. Es fühlt sich an wie Sterben, wenn ich auf einmal unter Wasser gedrückt werde vom Leben und nicht mehr oben bin. Aber wir kommen wieder an die Oberfläche, wenn wir in der Verbindung zu Jesus Christus bleiben. Wir kommen wieder an die Oberfläche, wenn wir an Gott dranbleiben, weil Gott, der Allmächtige, uns nicht untergehen lässt. Wir machen die Erfahrung, er ist bei uns auch im tiefen Wasser, da wo du den Boden auf einmal nicht mehr siehst und so viel Wasser dazwischen ist. Und auch manche Welle über dich schlägt. Und ich erinnerte mich an das, was der Petrus einmal erlebt hat, dieser Freund von Jesus, Matthäus 14, 22 folgende, diese Geschichte, wo Gott auf dem See Genezareth, auf dem Wasser, den Jüngern im Boot entgegenkommt und sie dachten zuerst ein Gespenst, naja, wenn da einer auf dem Wasser läuft, ne, würde ich auch denken, das ist irgendwie ein Gespenst oder ich Dingsbums, wie heißt das? Na, ihr wisst schon, hab Halluzination. Ne? So, Und dann kommt da Jesus entgegen und er sagt zu Petrus, Petrus, komm her, komm mir entgegen. Und Petrus, der junge Petrus, der ältere ist dann auch nochmal wieder verändert, aber der junge Petrus, der war, ich sag mal, so ein Vollblut, der hat sich voll da reingetan, der ist über die Schiffsreling rüber auf dem Wasser gelaufen. Und wie lange konnte er Jesus entgegenlaufen auf dem Wasser? Ein Wunder, wie lange war das? So lange, wie er auf Jesus schaute. Und als er auf einmal gewahr wurde, wie tief das Wasser war und wie die Wellen sind und der Sturm und das überhaupt dunkel und nachts und so weiter und nicht mehr Jesus im Blick hatte, sondern das, was ihn so runterzieht, da ist er untergegangen. Gluck, 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 gluck. Und was hat Jesus gesagt? Naja, ein bisschen Schwund ist immer, sind ja noch 11 im Boot. Nee, sondern er ist hin und hat gesagt, komm, ne, ich hol dich da jetzt raus. Ich bin bei dir. Ich habe gesagt, komm raus, ich lass dich ja auch nicht untergehen jetzt. Ich reich dir meine Hand. Nimm sie, ich zieh dich wieder raus. Wisst ihr, und ich fühlte mich erinnert, als ich da so in der Vorbereitung das mir so durch den Kopf ging, erinnert an das, was Gott mir mitgegeben hat, als ich als Säugling, als Kind getauft wurde. Kann mich selbst nicht erinnern, aber ich habe den Taufspruch. Und dieser Taufspruch hat mich ein Leben begleitet. In jungen Jahren, wo ich Jesus noch nicht kannte, war mir das nicht bewusst, aber als ich dann recht früh Jesus kennenlernte, wurde dieses Wort lebendig für mich. Und ich wurde ein Freund von Jesus und wir kamen zusammen. Und dieses Wort begleitet mich. Jesaja 43, 1 und 2. Oder Vers 1 zunächst einmal. Das war so der Vers, den ich als Taufspruch mitbekommen habe. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du bist mein. Du trägst den Namen Andreas, dein Name ist ein anderer, aber du hast eigentlich meinen Namen bekommen. Du bist Christ, du gehörst zu mir. Ich kenne dich, du bist mir wichtig. Und je länger ich mit Jesus unterwegs war, wurde der zweite Vers mehr und mehr wichtig. Und ihr versteht vom Inhalt her, warum ich den jetzt nehme. Da heißt es, wenn du, Andreas, wenn du, und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen, durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Hey, krass. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Das heißt, es kann kommen, was will. Er ist da. Und es wird die Zeiten geben, wo ich denke, ich ersaufe. Und es wird die Zeiten geben, wo ich denke, ich verbrenne. Aber er ist da. Und er hält mich. Und ich werde nicht ertrinken. Und ich werde nicht verbrennen. Weil er sagt, du gehörst zu mir. Und ich weiß, dass es so manchen Menschen unter uns gibt, dem schmeckt das sowohl als auch des Lebens nicht wirklich. Der würde lieber entweder oder haben wollen. Aber natürlich entweder oder in der Weise, dass wir natürlich immer auf der Sonnenseite des Lebens sind. Ne? Also entweder, das oder ist für andere. Entweder oder ist viel einfacher, schwarz-weiß ist viel einfacher. Wir sind immer auf der guten Seite, alles schön, alles angenehm, alles leicht, alles nice to have. Und das andere, das ist dann für, keine Ahnung, aber nicht für mich. Entweder oder, das ist irgendwie ja auch ganz angenehm. Und es gibt auch eine Menge, ich sage mal, bis hin zu Predigern oder was weiß ich, ja, auch Gemeindeleiter oder so, nicht hier bei uns, aber anderswo vielleicht, die so schwarz-weiß denken. Da ist die Welt schön eingeteilt, die sind gut und die sind schlecht. Und alles, was nicht in das Raster passt, ist dann eben schlecht. Ist nicht stimmig, sind falsch. Ist immer so einfach, wenn man sagen kann, das ist richtig und das ist falsch und man selber steht natürlich immer auf der richtigen Seite, ne? Weil das ist das Entweder, das Oder ist für die anderen. Ihr Lieben, das ist unser Leben nicht. Die Botschaft der Bibel ist, so meine ich, wirklich eine andere. Wir werden herausgefordert, neben dem Guten im Leben auch das weniger Gute im Leben anzunehmen und zu integrieren in unserem Leben. Ich habe im ersten Gottesdienst an das Hiob-Wort mich erinnert, wo Gott dem Hiob aufs Herz legt zu sagen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Wisst ihr, das ist sowohl als auch. Nicht entweder oder nur so und dann bitteschön für mich nur so. Nein, entweder oder, nein, sowohl als auch. Das da macht die Bibel deutlich, dass wir es vereinen in unserem Leben, weil Gott sowohl in guten Zeiten bei uns ist, wie auch in schlechten Zeiten. Das ist wie beim Eheversprechen. Willst du diesen in guten wie in schlechten Zeiten, bis der Tod euch scheidet? Ja, ich will mit Gottes Hilfe. Das ist das, was du als Christ lebst. Du lebst nicht entweder oder, du lebst sowohl als auch. Und du versuchst das zu integrieren, was Gott dir in deinem Leben schenkt. Die biblische Sicht auf unser Leben ist ungeschönt. Sie ist realistisch. Und der Gott, der uns zur Seite steht, ist dennoch voller Liebe und Barmherzigkeit für uns. Auch dann, wenn wir einmal im tiefen Wasser denken, unterzugehen. Wie können wir diese widersprüchlichen Erfahrungen, diese widersprüchlichen Gefühle, wie können wir diese widersprüchlichen Sichtweisen miteinander verbinden? Auch da etwas, was mir auffiel, als ich so darüber nachdachte, wie Paulus damit umgegangen ist. Der Apostel Paulus, der ja auch Freud und Leid, Höhen und Tiefen kannte in seinem Leben, der einmal ganz ehrlich und aufrichtig im 2. Korintherbrief Kapitel 12 sagt, der Herr hat zu mir gesagt, Gott hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, Paulus. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit, in deiner Schwachheit, Paulus, zur vollen Auswirkung. Das hat Gott zu Paulus gesagt. In seiner Schwachheit kommt Gott zum Zuge. In seiner Schwachheit wird Gott stark sein. Und jetzt ist die Konsequenz, die Paulus formuliert, daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, mein Scheitern, mein Versagen, mein Nichtgelingen, mein Schuldigwerden, meine mangelnde Vergebungsbereitschaft, mein mangelndes Mitgefühl, all das, was ich eigentlich haben sollte, aber nicht habe. Ich rühme mich dessen, weil wenn ich das mit Christus integriere, in meinem Leben akzeptiere, dass es sowohl das als auch das gibt, dann wird die Kraft von Christus in mir lebendig. Ey, ich finde das krass. Das verändert unsere Sicht. Und dann kommt Gott in unserem Leben zum Zuge und das wird auch zu einem Segen für die Menschen um uns herum. Ich ermutige dich, das so anzunehmen, dieses sowohl als auch, damit du liebevoll und barmherzig sein kannst, auch bei dem, was du erlebst. Jesus hat uns das vorgemacht. Jesus selbst hat uns, begegnet uns in dieser Liebe und Barmherzigkeit. Ja, vielleicht kann man auch sagen, wir lieben, weil wir uns in Jesus geliebt erfahren. Wir geben, weil wir selbst Beschenkte sind durch Jesus. Wir vergeben, weil wir selbst Vergebung in Jesus jeden Tag neu erfahren. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, heißt es im Vater unser, was wir nachher miteinander sprechen werden. Wir dienen, weil Jesus uns in seiner Liebe gedient hat. Er hat uns die Füße gewaschen. Er hat unser Herz gereinigt. Er hat uns ein neues Leben geschenkt und hat sein Leben dafür geopfert. Das, liebe Schwester, lieber Bruder, ist die Freiheit, zu der wir in Christus berufen sind. Das ist eine Freiheit, die erwächst von innen heraus. Das kann man nicht anpredigen, das kann man nicht anerziehen. Das ist nicht etwas, was man irgendwie so mit der Muttermilch mitbekommt. Das ist etwas, was von innen heraus wachsen muss. Und ich möchte euch quasi so als letzten Teil dieser Predigt an einen Menschen erinnern, von dem wir in der Bibel gehört haben. Und zwar den Josef. Kennt ihr die Josef-Geschichte? Wenn du sie kennst, macht nichts, dann versuch sie einfach nochmal in diesem Lichte Revue passieren zu lassen. Wenn du diese Josef-Geschichte nicht so gut kennst, dann macht das auch nichts, dann lass dich drauf ein. Ich glaube, wir können im Blick auf das, was ich euch heute mitgeben möchte, viel davon lernen. Wenn man sich den jungen Josef einmal anschaut, und da jung, der war wirklich jung, wir würden heute sagen, ein junger Jugendlicher, da war der ziemlich eingebildet. Der Josef, der war ziemlich unreif. Der war ziemlich von sich überzeugt. Nun kann man sagen, das sind junge Menschen häufiger. Ja, man lernt ja auch und man reift ja auch und man macht seine Erfahrungen. Man lernt auch teamfähig zu werden in Beziehungen, in Freundschaft, nachher in Ehe. Ja, das sind ja auch Dinge, das sind ja Prozesse, durch die man läuft. Aber Josef war voll ganz normal drauf so, ja. Und da kommt noch etwas anderes dazu. Die Bibel sagt, er war das Lieblingskind seines Vaters Jakob. Lieblingskind. Wisst ihr, wie das ist, wenn man nicht Lieblingskind ist? Ah, wer von euch ist kein Lieblingskind? Oh, das ist ganz mutig. Gibt es jemand, der Mut hat zu sagen, ich bin kein Lieblingskind? Ja, dann ich frage mal, wer war kein Lieblingskind zu Hause? Okay, ihr seid ganz mutig, toll, ehrlich, danke, dass ihr das so sagt. Kein Lieblingskind gewesen zu sein, ist echt eine Bürde. Ich habe ganz viel damit zu tun, wenn ich Menschen und Familien begleite. Und ich höre das immer wieder, was das für Konsequenzen, lebenslange Konsequenzen hat, wenn man kein Lieblingskind ist oder andere bevorzugt wurden und man selber war vielleicht nachher das schwarze Schaf. Und ich habe natürlich viel damit zu tun, bis hin zur Beerdigung oder wenn es um Erbschaft geht und sowas. Ein ganz heißes Thema. So war das auch bei Josef. Josef war der Lieblingssohn des Vaters, weil er der Jüngste lange Zeit war. Ich lese euch das einmal vor. Das ist in 1. Mose 37. Es lohnt sich, da einmal drauf zu gucken. Da heißt es, Jakob liebte Josef mehr als alle seine anderen Söhne, weil er ihn noch in hohem Alter bekommen hatte. Oh, gut, okay. Darum ließ er für ihn ein besonders prächtiges Gewand anfertigen. Oh, der kriegt das dickste Geschenk. Der kriegt das schönste Geschenk. Der wird bevorzugt, okay? Josefs Brüder merkten, dass ihr Vater ihn mehr liebte als sie alle. Sie hassten ihn deshalb und sie konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. So weit, so gut. Und jetzt setzt Josef noch einen drauf und das ist eben, ich sag mal, der unreife Josef. Ja? Was macht der jetzt? Der hatte einen Traum. Okay, kann er ja nichts für, ne? So, dann träumt er und er erzählt seinen Brüdern diesen Traum. Hallo. Daraufhin hassten sie ihn noch mehr. Hört, sagt er, was ich geträumt habe. Wir waren draußen auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Auf einmal richtete sich meine Garbe auf und blieb hoch aufgerichtet stehen. Eure Garben bildeten einen Kreis um sie und verneigten sich vor ihr. Ja. Ich meine, er hat ja recht mit diesem Traum. Wer die Geschichte Josefs kennt, weiß ja, dass das stimmt. Aber ich sag mal, das den Brüdern, die ja eh schon nicht gut zu sprechen waren, auf ihn aufs Brot zu schmieren als Lieblingssohn, ist so ziemlich das Verkehrteste, was du machen kannst. Es ist logisch, was da psychologisch abgeht und passiert. Und genau so war das. Was passiert? Es wird Josef zum Verhängnis. Die Brüder ärgern sich über ihn. Beinahe töten sie ihn. Das lassen sie dann aber doch lieber sein, obwohl sie dem Vater vorgegaukelt haben, der ist tot, haben sein schönes Gewand mit Blut besudelt und haben gesagt, das haben wir gefunden, da muss ein wildes Tier gekommen sein. Und der Vater und auch die Mutter, die waren zu Tode betrübt, weil der Josef nicht mehr da war. Was haben sie gemacht? Sie haben ihn verkauft. Einer ägyptischen Karawane verkauft und Josef wurde zum Sklaven gemacht und durch die Wüste geführt bis nach Ägypten. Schicksal besiegelt, aus und vorbei. Aber Gott selbst war mit Josef. Und das war so, wie ich eben gesagt habe, mögen die Wasser über dich hinüberkommen oder mag das Feuer der Sonne dich verbrennen in der Wüste, ich werde bei dir sein. Es wird dir nichts passieren, du gehörst zu mir, ich kenne dich. Ich kenne deinen Namen, du bist mein Kind. Josef bleibt diesen Worten Gottes treu. Und wenn man sich die Story von Josef anschaut, der bleibt sogar in Versuchung, in Verführung, anständig und standhaft. Aber es war eine richtige sexuelle Verführung. Weiß nicht, ob das jeder so von uns, ob ich das so hätte durchstehen können, weiß ich, keine Ahnung, ich weiß nicht. Er blieb treu und er wurde dafür, obwohl er treu war und standhaft blieb, ist er sogar ins Gefängnis geworfen worden und war vergessen in diesem Loch und war im Gefängnis. Und trotzdem hat er durch diese Krisen und Gefängniszeiten hindurch den Segen Gottes erlebt. Warum? Er hat es integriert. Er hat Gott nicht aus den Herzen verloren. Er hat gesagt, das ist jetzt meine Situation, ich bin jetzt hier im tiefen Wasser, aber ich glaube, du bist da und es wird eine andere Zeit kommen, du führst mich dahin durch. Und auf einmal, weil Gott ihm Weisheit schenkt, konnte er dem Pharao Zukunftsträume auslegen und das hat den Pharao so begeistert, dass er den Josef mit 30 Jahren, so sagt die Bibel, also sie nennt auch das Alter von Josef, 30, das ist so alt wie Kim, ne? So alt wie Kim, zum zweithöchsten Mann in ganz Ägypten macht. Kim, was für eine Aussicht, ne? So. Also nach dem Pharao kam gleich der Josef und hat Autorität und Macht bekommen. Auch das beschreibt die Bibel, 1. Mose 41, da heißt es in Vers 40, deshalb ernenne ich dich zu meinem Stellvertreter, sagt Pharao König. Mein ganzes Volk soll sich deinen Befehlen fügen. Nur ich werde im Rang noch über dir stehen. Hey, das ist aber ganz schön viel. Aus dem Gefängnis Josef hin zum, ich sag mal, Fürst Josef. Und dann heißt es in Vers 47, das ist der Segen Gottes, der weitergeht. In den nächsten 7 Jahren gab es in Ägypten reiche Ernten und Getreide im Überfluss. Warum? Weil Josef für das Volk sorgen konnte, weil er wusste, worauf es ankam. 7 fette Jahre und 7 Dürrejahre. Und die fetten Jahre hat er eingelagert und so war das Volk versorgt und musste keinen Hunger leiden. Da starb keiner wegen Hungersnot, was sonst üblich gewesen wäre. Gott hat das Volk durch Josef gesegnet. Was für eine schreckliche Reise liegt hinter diesem Josef. Was für eine schreckliche Reise hast du vielleicht erlebt? Ich meine, das, was Josef da erlebt hat, das waren doch regelrechte Traumata, von seinen Brüdern in die Zisterne geworfen zu werden, um da zu verhungern und dann in die Sklaverei verkauft zu werden. Ich meine, das ist schon ziemlich heftig. Das geht nicht spurlos vorbei. Was hast du erlebt in deinem Leben, was ziemlich heftig war, was auch nicht einfach so an deinem Leben vorbeigegangen ist? Aber er erlebt, als er das so integriert hat, auch das Schwere im Vertrauen zu Gott, er hat gesagt, ich glaube, dass Gott immer noch da ist. Und dieses Vertrauen und Dranbleiben, auch durch diese Wüstenzeiten hindurch, hat ihn zu einem Menschen gemacht, zu einem anderen Menschen, und zwar zu einem, der von sich selbst wegsehen konnte, der es nicht mehr zurechnen musste und sich rächen musste, sondern zu einem, der offen sein konnte für die anderen und der bereit war, anderen zu einem Segen zu werden. Ich nenne das heilvoll leben. So wie die Überschrift über die Predigt heute. Heilvoll leben. Heilvoll für ihn selbst, heilvoll für andere. Das ist mein Wunsch für dich, dass du bei all dem, was du erlebst, heilvoll leben kannst für dich selbst, aber auch heilvoll für die Menschen, die Gott dir zur Seite stellt. Und das Ganze in der Geschichte von Josef gipfelt ja in der Begegnung Josefs mit seinen Brüdern. Kennt ihr das? Das ist, setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Denn anstatt sich zu rächen, sagt er Folgendes, 1. Mose 45, Vers 5. Aber bitte, liebe Brüder, seid nicht beunruhigt, macht euch keine Vorwürfe, macht euch keine Vorwürfe. Also natürlich, er muss doch Vorwürfe machen. Ey, was habt ihr mit mir gemacht? Schaut mal, was aus mir geworden ist. Ihr habt es böse gemeint, aber Gott hat es gut gemacht. Ihr seid doch die Loser, nicht ich. Macht euch keine Vorwürfe, sagt er. Ist alles gut. Gott wollte es so. Hä? Gott wollte es so. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Gott wollte es so. Er hat mich hierher geschickt, um alles für euch vorzubereiten und vielen Menschen das Leben zu erhalten. Josef vergibt. Ich glaube, wenn ein Mensch wirklich vergeben kann, das, was er erlebt hat an Schweren, an Verletzungen, bis hin zu Traumata. Und das sage ich nicht einfach nur so, ich weiß, wie schwer das ist. Und ich weiß, dass das ein Weg, ein Prozess ist, dass das Phasen sind, eine Glaubensreise ist. Aber wenn jemand das wirklich kann und dahin kommt, dass er vergeben kann, auch nachher mit dem Herzen vergeben kann, das fängt mit einer Entscheidung an und das muss dann vielleicht auch irgendwann ins Herz fallen, das ist ein Weg. Aber wer das kann, der zeigt, dass er verändert ist. Und zwar nicht aus sich heraus, weil er alles zusammenreißt oder psychologische Tricks oder so, sondern weil Gott das Herz verändert. Josef ist kein Übermensch. Josef ist einer wie du und ich. Aber er hat das sowohl als auch seines Lebens angenommen. Er hat angenommen, dass er das erlebt hat. All das Schwere, was er aufzählen könnte. Und er hat es in sein Leben integriert und hat gesagt, der Herr hat es gegeben. Und der Herr hat es auch wieder genommen, aber ich bleibe dran an ihm. Er wurde zu einem, er war nicht mehr dieser, ich sag mal, Jüngling, der so ichbezogen, egoistisch und stolz und so, ja, daherkam und ihm war egal, was seine Brüder so, Hauptsache er kommt. Er wurde zu einem Mann, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat, mit seiner ganzen Geschichte, der alles, was er erlebt hat, mit Gott in Verbindung gebracht hat, das Gute und das weniger Gute. Er hat es aus Gottes Hand genommen. Und er hat in allem Gott vertraut. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, in allem Gott zu vertrauen. Und Gott segnet das in besonderer Weise. Diese Gotterlebnisse bei Josef haben ihm eine Freiheit geschenkt, nämlich Liebe und Barmherzigkeit zu üben, sogar denen gegenüber, die ihm wehgetan haben. ein vergebenes Herz zu haben, ihm begegnen zu können, wie es gar nicht anders sonst möglich ist, weil Gott es schenkt. Das ist das, was Paulus, glaube ich, meinte mit dem Epheserwort in Kapitel 4. Seid freundlich miteinander, seid mitfühlend miteinander, seid vergebungsbereit, auch da, wo ihr verletzt worden seid. Das ist der Weg auf deiner Reise des Glaubens. Das ist die fünfte Phase, wo du schwimmst im Tiefen und wo du auf einmal nicht mehr so viel Angst haben musst, weil du das hast du schon durch, das hast du schon hinter dir. Und wenn du wieder Angst kriegst, dann weißt du, Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Was kann passieren? Du bist in der Hand Gottes. Und wenn du merkst und wenn du schwimmst und das geht mal auf und das geht mal ab und da sind noch andere, dann kannst du sagen, hey, hallo, schön, dass wir zusammen hier unterwegs sind. Lass uns unsere Bahn ziehen. Du bist nicht allein. Du hast Menschen an deiner Seite, die du ermutigen kannst, denen du Vorbild sein kannst, die du segnen kannst. Und du hast ihn an deiner Seite, der gesagt hat, nichts und niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Das ist der Weg des Glaubens. Der Schritt heraus aus der Tiefe hin zu einem heilvollen Leben. Für dich, aber auch für die Menschen an deiner Seite. Und die Frage zum Schluss ist die, willst du diesen Weg gehen? Willst du das überhaupt? Willst du sowohl als auch leben oder bleibst du bei entweder oder? Ich möchte dir ganz persönlich sagen, du wirst nicht zufrieden und glücklich werden können, wenn du entweder oder lebst. Weil das Leben ist nicht so barmherzig. Das Leben wird dich nicht immer nur bevorzugen. Du wirst nicht immer nur die schicken Gewänder haben. Du wirst nicht immer nur Erfolg haben. Du wirst nicht immer nur oben schwimmen. Es wird nicht immer nur alles gelingen. Und du fährst einen besseren Weg, wenn du lernst, sowohl als auch zu leben. In dem Wissen, da ist einer, der mich hält, der mich trägt, der für mich ist, der mich nicht alleine lässt, der mich segnet, auch in dem Schweren, auch in dem Leid. Das macht mich stark, das macht mich fest, das macht mich gewiss und ich kann auch anderen etwas Gutes geben, wenn ich es durchgestanden habe mit seiner Hilfe. Gott segne dich dabei. Ich bete noch. Lieber Herr, darum bitte ich dich, jetzt besonders für die, die auch durchs Wasser müssen, die durchs Feuer müssen, die Wüstenzeiten erleben, ja, die Zweifel und Krisen kennen und die am liebsten weglaufen würden wollen, die am liebsten hinschmeißen würden wollen oder ja, irgendwie anders damit umgehen wollen, nur nicht durch müssen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du ihnen hilfst, dass sie dich erleben, dass du sie versorgst, wie wir das auch letzten Sonntag gehört haben, Elia, der versorgt worden ist mit genügend Futter und Nahrung und Wasser. Und du bist für uns da. Du sorgst dafür, dass wir nicht ertrinken. Du sorgst dafür, dass wir nicht versenkt werden. Auch wenn es Feuer ist um uns herum. Auch wenn die Wellen über uns zusammenschlagen. Lass uns zu Frauen und Männern werden, die gestärkt werden durch das, was sie erleben. Weil sie alles, was ihnen widerfährt, mit dir in Verbindung bringen. Und lass uns in dieser Weise im Vertrauen zu dir unterwegs sein. Herr, segne du einen jeden von uns und setze uns zum Segen. Und gib, dass Matthäus ein Ort ist, wo wir nicht irgendwelchen Spinnereien folgen, wo wir nicht irgendwelchen Idealen folgen, die nicht realistisch sind, sondern wo wir dir folgen. Und wo wir das Leben leben, das du für uns bereithältst. Und so hab Dank für dein Wort und hab Dank für dein Reden auch heute in diesem Gottesdienst. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.